Beim ersten Treffen sind das gar nicht die entscheidenden Themen. Beim ersten Treffen geht es wirklich ums gegenseitige Beschnuppern und Kennenlernen.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, viele Grüße aus Hannover. Willkommen zu Talkshow Xiaolong Hu. Wir sprechen über managementrelevante Themen für das China-Geschäft, immer aktuell, praktisch und gut gelaunt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Heute haben wir das Thema Kooperation auf Chinesisch, Lost in Translation, Fragezeichen. Und in den letzten beiden Webinar in diesem Jahr haben wir jeweils auch die angrenzenden Themen diskutiert sozusagen. Im Februar haben wir das Webinar Restrukturierung Ihres China-Geschäfts, China-Business und einfach mal diese Awareness zu erzeugen, dass man das China-Geschäft ganz anders aufstellen soll in 2025. Und dann in dem nachfolgenden Webinar im März haben wir das Thema Small Giant, die neue Positionierung der deutschen KMU als mögliche Strategie, Muster Ihnen präsentiert. Und als KMU muss man natürlich auch in der Nische investieren und fokussieren müssen. Und das tun die KMU am besten auch gerne mit Partner, um Synergie zu erzeugen und auch die entsprechende Investitionspower zu bekommen. Das ist dann heutiges Webinar. Kooperation auf Chinesisch, weil dann doch einige Partner sein werden aus China. Und für das Thema habe ich heute vier Experten für Sie ausgesucht, die ich jetzt auch vorstelle. Und zuerst möchte ich James vorstellen. James Grüner ist ein Englishman in Shanghai sozusagen. Und seit über 25 Jahren, aber schon fast 30 Jahre, wie ich heute gehört habe, arbeitet er als Unternehmensberater, Interimsmanager, Projektentwickler in China. Er wohnt in Shanghai, aber in China weit ist er tätig. Er hilft chinesischen Produzenten, sich für Kooperationen mit Premium Automotive Produzenten aus Deutschland zu qualifizieren, sich weiterzuentwickeln und zu internationalisieren. Und gleichermaßen hilft er auch europäische Unternehmen, ihre Effizienz in der chinesischen Niederlassung zu steigern. Und heute berichtet er seine Erfahrung ausnahmsweise mal aus Schottland. Ein Engländer in Schottland. Dann viel Glück, James. Und als nächster Gast habe ich den Oliver Radke für euch. Oliver ist seit Februar 2024 CEO von dem Think Tank Unternehmen Global Neighbors mit Sitz in Wien. Und Oliver hat Sinologie und Philosophie sowie Geschichte in Heidelberg und Shanghai studiert und somit hat er dann beide Perspektive. Ist Autor mehrerer Bücher über China, insbesondere ein Bestsellerbuch Chinglish, das passt ganz gut zu heutiger Titel Lost in Translation. Und beruflich war er 10 Jahre lang Leiter des China-Programms von Robert Bosch Stiftung und er war auch Generalsekretär des Dialogforums des Auswärtigen Amt Deutschlands und Vorsitzender von dieser Dialogforum sind beide ehemalige Minister Annette Chavan und Dr. Wang Gang. Und zuletzt war er auch Leiter der Hans-Böll Stiftung in Beijing. Und wo wir auch uns kennen, wir beide uns auch kennengelernt haben. Das war, glaube ich, kurz nach Covid. Also, Oliver, viele Grüße nach Wien und danke, dass du zugeschaltet bist. Ja, oh, das ist ein blöder Fehler passiert.
Ich bin nicht bei den Namen.
Du bist nicht Bennett, Emmy. Das tut mir sehr leid. Ich bin doch nicht der Zauberer, kann alles gleichzeitig gleichermaßen gut machen. Entschuldige nochmal. Also Emmy Hannes ist Coach und China-Berater und gleichzeitig auch Hochschullehrer, nicht zu vergessen, über Kultur und unterschiedliche Perspektive, unterschiedliche Kulturhintergrund und Landeskenntnisse berät er österreichische und deutsche KMU zum Thema China-Strategie. Sie hat den Begriff Suprastrategie geprägt, um zu verdeutlichen, wie chinesische Unternehmer und chinesische Unternehmen unter Strategie verstehen, nämlich ganz anders als die deutschen Unternehmen. Insofern, Amy, heute mal in der Rolle von Bennett, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Ich wollte immer schon einen Adelstitel.
Ja, wunderbar. Ja, der wahre Adel haben wir jetzt als letzter, der Rainer Burkhardt. Und ich sage immer, das ist der Sean Connery unter den Anwälten. Der Sean Connery ist ja Adel geworden, insofern das passt da ganz gut. Der Rainer ist seit über 25 Jahren, um genau zu sein, 28 Jahren in Shanghai als Mittelstandspartner zum Thema juristischen Themen beratend tätig. Er steht fest auf Reiseagenda von vielen Unternehmer aus Dachraum fest, wenn sie eine Shanghai-Reise planen. Entweder gleich der erste Termin nach der Ankunft oder der letzte Termin. Und oft suchen die Firmen nach Rat, Unterstützung, aber auch Partner. Insofern ist der ideale Ansprechpartner für uns heute, um zu diskutieren, wie man in China richtigerweise und effektiverweise einen Partner sucht und insbesondere von ihm zu erfahren, dass man, wie man nicht nach Partner sucht. Insofern vielen Dank, Rainer, dass du da Zeit genommen hast.
Ich freue mich.
Ja, wunderbar. Jetzt sind wir zurück in die Diskussionsrunde und gleich können wir die erste Frage schon uns freuen, beziehungsweise auch die Antwort freuen von Emmy. Emmy, du bist ja als Berater und als Coach viel mit den KMU in Dachraum sozusagen im Gespräch. Seit 2 Jahren wissen wir, dass die Reise nach China ja super einfach geworden ist, war nämlich ohne Visum für deutsche und österreichische Unternehmer. Und ist es da jetzt das Thema Suche nach Partner quasi weg von Agenda? Ist es super, weil das ja super einfach geworden ist? Insofern ist ja kein Thema mehr. Passt das so, die Aussage, oder welche Schwierigkeit haben Sie immer noch?
Danke dir, Xiaolong. Danke auch für die Einladung. Um das auch so ein bisschen auch nochmal vor den Hintergrund zu tun. Ich arbeite seit jetzt ungefähr 10 Jahren mit KMUs eben aus der Dachregion und begleite sie im Strategieprozess nach China zu gehen, überhaupt sich zu entscheiden, ob sie in China eine Präsenz oder eine Kooperation aufbauen wollen. Und dann sowohl die Führungskräfte als auch die Expats selber, die nach China gehen und auch wieder zurückgehen. Vor allem aus dem strategischen und interkulturellen Bereich. Und hier sehen wir in den letzten 2 Jahren natürlich, und wir begrüßen diese Visumfreiheit oder beziehungsweise die Erleichterung, nennen wir es nicht Freiheit, sondern Erleichterung, die zumindest diese kurzfristigen Reisen einfach so viel einfacher macht. Dennoch kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht sagen, dass zum Beispiel die Kooperationssuche oder so jetzt komplett irrelevant wäre oder super einfach ist. Wir haben, wie ich aus meinem Bereich sehr klar sehe, immer noch sehr große interkulturelle Hürden. Wir haben immer noch interkulturelle Missverständnisse. Wir haben immer noch die Sprache, so wie du gesagt hast, auch Lost in Translation. Und last but not least, ich habe auch trotzdem das Gefühl, dass die Bedeutung der Präsenz vor Ort, und zwar eben nicht nur für so einen Zwei-Tagestrip oder Drei-Tagestrip, sondern tatsächlich auch länger vor Ort sein und wirklich die Kooperationspartner kennenlernen oder vielleicht auch ein bisschen aus dieser Bubble rausgehen, indem man einfach ein bisschen länger da ist, das ist weiterhin immer noch bestehend. Es wäre zwar einfach, und ich würde mir wünschen, dass das auch sehr viel mehr verwendet wird, beziehungsweise auch die Vorbereitung tiefgreifender ist, weil daran hat die Visumerleichterung leider noch nicht so viel geändert.
Ja, wunderbar, das passt, ja. Und die Vorbereitung ist doch am wichtigsten. Und gerade zu der Vorbereitung und erfolgreiche Vorbereitung für Projekte, da kann James, du natürlich sehr viel davon erzählen. Aber meine Frage geht in die Richtung, James, welche Art von Projekte hast du mit chinesischen Unternehmen und Unternehmern zu tun, die ja Partner sein sollen? Und was würde so ein chinesischer Unternehmer normalerweise auf Partnersuche, wie würden Sie dann auf Partnersuche gehen?
So, hallo, ich bin seit 94 in China und seit 2004 an der Schnittstelle oder 2003 an der Schnittstelle zwischen deutschen und chinesischen Hightech- und Automobilunternehmen tätig. In den letzten 25 Jahren habe ich über 50 chinesische Unternehmen, große und kleine, dabei unterstützt, in ausländische Märkte einzutreten, erfolgreicher Zulieferer für deutschen Premium-Automobilhersteller zu werden und ihre eigenen Prozesse und Produkte zu innovieren. Eines meiner ersten Projekte war es, ein staatliches Unternehmen dabei zu helfen, sich auf der Übernahme durch Mahle, die Firma Mahle vorzubereiten. Ein anderes Highlight war das Coaching eines taiwanesischen Unternehmens, das für BMW nominiert werde, als First-Tier-Display-Lieferant. Dafür mussten wir das komplett mechanische Design und den gesamten Montageprozess auf Automatisierung umstellen. Und siehe da, sie wurden in kurzer Zeit Weltmarktführer. In letzter Zeit dreht sich viel meiner Arbeit um schnell Ladezellen, die ähnlich wie LCDs extrem enge Prozessfenster über hunderte von Fertigungsprozessschritten hinweg haben. Nebenbei coache ich auch deutschen Unternehmen darin, besonders KMU, wie sie in China wettbewerbsfähig bleiben könnten. Ich habe sogar mal 2 Jahre lang während Covid-Zeit ein Werk in Anhui geführt. In meinen 30 Jahren in China habe ich sich vieles hat sich vieles geändert, aber lassen Sie uns kurz inhalten auf ein paar Dinge schauen, die gleichbleibend sind und sich wohl auch nicht so schnell ändern werden. Die größte Herausforderung für alle ist und bleibt die Reifegradserhöhungsprozess. Und das vor allem aus zwei Gründen. Erstens, die Welt der Fertigungslieferketten ist wirklich komplex. Und Erfolg erfordert ein tiefes Verständnis dafür, wie und warum es richtige und falsche Vorgehensweise gibt. Für die meisten Geschäftsleute ist diese Komplexität allerdings eher unangenehm. Sie denken lieber schnell auf gewohnten Pfaden, statt sich langsam auf unbekanntes Terrain vorzuwagen. Zweitens, im Unternehmen mit niedrigem Reifegrad ist Erfolg und oft noch eine starke persönliche Entscheidungskompetenz gebunden. Doch je weiter Reifeprozess und Komplexität voranzuschreiten, desto muss diese persönliche Entscheidungsbefugnis durch Delegation, Transparenz und Automatisierung ersetzt werden.
James, darf ich mal hier kurz eingreifen? Ich finde dieses Stichwort Reifegrad, das prägt ja so deine Arbeit. Es ist auch ganz klar zu sehen, dass du mit sehr unterschiedlicher Industrie und unterschiedliche also Unternehmen aus unterschiedlichem Reifegrad aus China zu tun hast. Aber kannst du generell für uns mal eine Bewertung geben? Ist die, sag mal, die Kooperation zwischen europäischen Firmen und chinesischen Firmen? Früher war das ja reifegradmäßig ein sehr entwickeltes Unternehmen mit einem sehr unerfahrenes Unternehmen. Aber wie ist es jetzt heute? Natürlich kannst du sagen, die großen Unternehmen aus China sind auch das Reife. Aber wie sieht es aus mit KMUs? Sind die chinesische KMU heute in Kooperation mit möglichen Partnern aus Europa auch so sozusagen, haben wir auch so eine Gefälle im Sinne von Reifegrad oder wie bewertest du heute?
Laut meiner Erfahrung, während der Covid-Zeit haben die meisten KMUs sehr stark in IV investiert, dass die eine Unternehmensplattform haben. Und dann kann der Chef auf sein Mobilgerät oder Chefin auf ihrem Mobilgerät alles sehen. Ganz alles, was beim Kunden umgeht und.
Ja.
Und das besonders, ich bin in den letzten paar Jahren nicht oft in Deutschland, aber viel Zeit in Großbritannien sieht man nie. So in den letzten 5 Jahren muss ich sagen, die chinesischen KMU mit relativ geringen Investitionen haben eine viel höhere Reifegrad erreicht, technologisch. Und wie Architektur entwickelt unsere Wirtschaft, so EDV Technologie entwickelt unsere Denkweise. Ja. Und langsam kommen die chinesischen Manager und Unternehmer auf eine höhere, kann man sagen, logische Reifegrad als viele westliche Unternehmensleiter.
Ja, ich komme später nochmal auf dich zu, James, weil du bist ja heute als Experte aus der Wirtschaft und auch von den Beziehungen, Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen mit dabei. Wir brauchen deine Einschätzung in unterschiedliche Sektoren. Ich würde aber ganz schnell zu Oliver nochmal schwenken. Oliver, vielleicht Global Neighbors, das ist ja sehr interessant, das ist ein Unternehmenname. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu Global Neighbors sagen, was für Kooperationsprojekte führst du und dann zu erläutern, wie suchen normalerweise, du hast so nachweislich viele Kooperationen begleitet oder initiiert oder geleitet, wie suchen normalerweise deutsche Organisationen und Unternehmen nach Kooperationspartner und was klappt in dem Fall gut in Bezug auf China und was eventuell nicht?
Vielen Dank, Xiaolong, und vielen Dank für die Gelegenheit, heute auch hier sprechen zu dürfen. Ich bin jetzt Neu-Wiener seit einem Jahr. Wunderschöne Stadt. Herzlich willkommen bei Global Neighbors. Wir sind ein junger, unternehmerisch denkender, handelnder Think Tank, gegründet von der deutschen Unternehmerin Jovanka Porsche, dem österreichischen ehemaligen Bundeskanzler Christian Kern und dem ehemaligen deutschen Vizekanzler Philipp Rösler. Die Idee ist, wie es auch die Byline sagt, eine Brücke zu bauen zwischen Europa und Asien für eine größere Asienkompetenz in Europa. Zielgruppen sind vor allen Dingen C-Level, Aufsichtsratsebene bei europäischen, deutschen oder Unternehmen im Dachraum. Und wir merken, im Unterschied zu einem Stiftungsansatz, rein philanthropisch oder diplomatisch oder über andere Beziehungen, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer eben auch als Veränderungstreiber im Sinne einer positiven Entwicklung identifiziert haben. Wollen deswegen Angebote machen über Studien, über Veranstaltungen, die wir hier kuratieren oder auch im Berliner China Club, in anderen Veranstaltungen, kleinere hochrangige Kreise. Und wir haben ein Fellowship-Programm, wo wir ehemalige Ministerinnen und Minister aus aller Welt einladen, hier nach Wien für mehrere Wochen bis Monate, um zu großen Fragen der Globalisierung und auch zur Rolle Chinas in diesen Fragen gute Expertise aufzubauen und zu verteilen. Der erste Fellow war ein liberianischer Ex-Minister, der nächste Fellow ist ein ehemaliger südkoreanischer Regierungsberater, der vor allen Dingen zu den Entwicklungen in der Region Nordostasien sprechen wird, was mit der südkoreanischen Präsidentschaftswahl gerade ja sehr, sehr spannend ist. Und Trump wird da sowieso immer fleißig drin rumrühren. Also da gibt es genug für uns zu tun. Das größte Projekt, was wir im nächsten Jahr starten werden, ist ein Zug, eine Zugreise der Global Neighbors Train. Der geht in Xi'an los und endet in Wien, 3 Wochen, Oktober 26. Wer sich dafür interessiert, in irgendeiner Form gerne Kontakt aufnehmen, auch über unsere Homepage oder persönlich. Beim Thema deutsche Unternehmen nach China. Erstmal würde ich sagen, grundsätzlich sind wir als Team Deutschland oder Team Dach in China ziemlich gut aufgestellt. Wir haben die Branchenverbände VDMA, Claudia Barkowski, BDI, Elisa in Peking, aber auch die AHK, Greater China und natürlich sehr erfahrene Anwältinnen und Anwälte, die es aus meiner Sicht immer zu konsultieren gibt, wo ich immer noch erstaunt bin, dass manchmal deutsche Firmen denken, ich habe da diesen netten Chinesen in der Businessklasse kennengelernt auf 10 Stunden Flug nach Frankfurt oder nach Shanghai und mit dem mache ich jetzt mal ein Projekt. Also ich glaube, da gilt für China genau das gleiche Lastenheft wie für viele andere Länder auch. Also Hausaufgaben machen, Jahresbilanzen einsehen, sich juristisch beraten lassen. Das nehmen manche KMUs immer noch nicht in Anspruch. Das würde ich auf jeden Fall raten. Und dann vor Ort sein, also auf den Messen vor Ort sein, sich eigene Eindrücke zu verschaffen und ganz stark auch über Netzwerke zu gehen, also sich beraten zu lassen und auch Unternehmen anzusehen, vorstellen zu lassen. Und ich glaube, was da häufig auch ein bisschen immer noch unterschätzt wird von deutscher Seite, ist der Entwicklungsspeed. Klassisch chinesischer Widerspruch, der eigentlich keiner ist. Während Covid hatte das Land Stillstand und gleichzeitig keinen Stillstand. Ich war ja vor Ort, wie viele andere auch. Vieles hat sich nicht entwickelt, aber in der Industrie, Forschung, Entwicklung, James hatte es angesprochen, ist sehr viel passiert in der Zeit. Dann der große Autoshow-Schock in Shanghai. Dieses Jahr Deutschland holt auf, aber in vielen Bereichen ist der Zug abgefahren. Und da brauchen wir Kooperationen. Da müssen wir vom Mindset her weg von ich bringe sozusagen den Wohlstand und die Technologie, das Know-how nach China hinzu. Wir lernen mit China gemeinsam Geschäftsfelder zu erschließen. Da ergeben sich viele juristische Fragen und aber auch ganz grundsätzliche Vertrauensfragen. Deswegen letzter Punkt, Vertrauen, Zeit investieren. China, High Context, wir brauchen eine gewisse Anschubphase, um gegenseitig warm zu werden. Gute Bürgschaften, gute gegenseitige Partner, die für einen bürgen. Und es wird nie beim ersten Besuch das rauskommen, was man sich vornimmt. Am Ende aber, wenn man genug Zeit investiert und auch genug Manpower, nicht nur auf Arbeitsebene, auch auf Chefebene, auch der Chef muss in China, die Chefin in China unterwegs sein, kommt häufig mehr raus als das, was man sich am Anfang vorgestellt hat. Anders als geplant, aber durchaus auch mit sehr viel Benefit für beide Seiten.
Das war ja richtig viele Tipps. Deswegen bist du auch ein gern gesehener Experte und jetzt als Geschäftsführer für diese Organisation ein Think Tank. Viele große Unternehmen leisten sich auch interne Expertenteam, so wie dich. Ich meine, du hast ja für Robert Bosch gearbeitet. Das ist sogar eine Stiftung und dient natürlich auch zum Zweck, um diese Partnerschaft zur Erschließung und so weiter und so fort. Diese Funktion hat jedes Unternehmen, aber können die KMU aus Deutschland aber nicht in Form von einer interne Ressource oder interne Abteilung leisten. Rainer, wenn das so ist, wie würdest du dann zum Thema, wo finde ich chinesische Partner aus der Perspektive von KMU lösen? In dem Fall würde Oliver recht haben, bei KMU würde immer der Chef direkt nach China reisen, aber bevor er dann nach China reist, wie findet er dann die richtige Partner und wo sind die Quellen? Weil die wirtschaftliche Struktur, die Verbände, die sind alles anders, als wie es in Deutschland ist. Und wie sollte man das strategisch vorgehen?
Also, Xiaolong, so viel anders sind die Verbände nicht. Es gibt ja einen Verband der chinesischen KMUs, der in Peking aufgehängt ist. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Aussagen von Oliver. Also wir sehen in der Tat, dass es mehr Kooperationen gibt. Also der lange das lange verteufelte Joint Venture gewinnt wieder an Interesse. Aber ich glaube, das ist so ein generelles Pendel, was hin und her schwingt. Ich kann das jetzt schwer beziffern, aber ich würde mal sagen, so alle 5 bis 7 Jahre schlägt das Pendel an der einen Ecke an und schwingt dann langsam wieder zurück. Alle 5 bis 7 Jahre heißt es dann entweder, das Beste ist ein sogenanntes WFOE, Wholly Foreign Owned Enterprise, also eine Alleininvestition des deutschen Investors. Und dann 7 Jahre später heißt es wieder nein, nachdem viele auf die Nase gefallen sind, dass Joint Venture ist doch die bessere Wahl. Wie der Anwalt das immer sagt, kommt drauf an. Es kommt auf den Einzelfall an und Überleitung, es kommt natürlich auf den Kooperationspartner an. Also ich kann ein Joint Venture wollen, wenn ich keinen geeigneten Joint Venture Partner habe, Kooperationspartner habe, hat sich das schon mal von alleine erledigt. Wie finde ich den? Wir sind meistens, Oliver hat es auch schon angesprochen, wenn die Unternehmen zu uns kommen, dann kommen sie meistens zu uns, weil sie sagen, lieber Herr Burkhardt, hier ist unser Joint Venture Vertrag, den würden wir gerne morgen unterschreiben. Schauen Sie doch nochmal drüber, damit wir das morgen unterschreiben können. Ja? Das heißt also, der Partner, der ist im Zweifelsfall schon gefunden. Im schlimmsten Fall, genauso wie Oliver das beschrieben hat, auf dem Flug in der Business Class oder am Flughafen oder auf der Messe geht vielleicht noch ein bisschen besser. Aber es gibt in der Tat einige Möglichkeiten über die Verbände, über die privaten Möglichkeiten, Kontakte, die wir haben, die unsere Mandanten haben, die andere Unternehmen haben, gute Unternehmen, chinesische Unternehmer zu finden. Hier würde ich immer raten, strategisch vorzugehen, mir die Industrie anzuschauen. Sind das komplementäre Produkte oder ist er irgendwo interessant für eine vertikale Integration? Wie ist er am Markt positioniert? Was hat er für einen Ruf im Markt? Und natürlich auch das, was Emi schon gesagt hat, eine entsprechende Prüfung, Background-Check. Das ist nicht mehr ganz so einfach, wie das vor noch ein paar Jahren war. Da muss man inzwischen seine Quellen haben, um an die entsprechenden Daten zu bekommen, weil die Zentralregierung nicht will, dass Unternehmen oder Suchende von außen, von außerhalb von China, sich die entsprechenden Unternehmensdaten in China anschauen. Aber das geht immer noch. Und dann in der zweiten Stufe natürlich auch, ich habe mir die Stichwörter aufgeschrieben. Oliver hat in seinem Slogan gehabt, Dialog. Emi hat gesagt, Präsenz und Vorbereitung. Ich glaube, das sind so drei die wichtigsten Stichwörter. Wir merken immer noch, ja, es gibt Ausnahmen. Wir hatten letztens einen österreichischen Unternehmer, der wirklich hervorragend vorbereitet war. Aber die Regel ist immer noch, dass viele deutsche Unternehmen unausreichend vorbereitet hierher kommen, sowohl was die Gesprächspartner betrifft, als auch was das Unternehmen und die Industriesparte betrifft. Und dann natürlich Präsenz zeigen. Trotzdem, dass wir keine Visafreiheit, aber zumindest mal erleichterte Visa- und Reisebedingungen haben, sehen wir immer noch, dass ähnlich wie in der Covid-Zeit viel über Teams oder andere Videokonferenzsysteme kommuniziert wird. Und das ist meiner Meinung nach nicht ausreichend. Es ist immer gut, sich im Konferenzraum zusammenzusetzen, über die Verträge zu sprechen oder durch die Verträge gemeinsam durchzugehen. Aber fast noch wichtiger ist es dann im Anschluss, im Rahmen eines Abendessens oder wie auch immer, gemeinsame Besuch der Stadt, die entsprechenden Unternehmer kennenzulernen, vor Ort zu sein. Emi hat es gesagt, sich das Unternehmen anzuschauen. Wir hatten vor ein paar Monaten gerade wieder den Fall, ein deutsches Unternehmen, ein großes deutsches Unternehmen, die haben tatsächlich 5 Jahre mit dem, in Anführungszeichen, falschen Unternehmen zusammengearbeitet, weil es nie einen Vor-Ort-Besuch gab. Das ist erst aufgefallen, als es Qualitätsprobleme gab und wir dann reingeschaut haben, wo denn die Produkte tatsächlich herkommen, beziehungsweise wer die herstellt. Also ich sehe immer noch große Defizite bei der Kooperationssuche, aber es gibt Möglichkeiten, am besten die Kollegen, die Experten hier vor Ort fragen.
Ja, zu dem Thema habe ich einen aktuellen Fall, Produktionsprobleme, Qualitätsprobleme. Und da findet man raus, dass es eigentlich der direkte Lieferant ist, eine Handelsfirma ist. Der Produzent ist ein anderes Unternehmen. Der Kunde hat jetzt natürlich mit 2 Unternehmen zu tun. Das ist deutlich komplizierter. Also,
ja, und vor allen Dingen, Shalom, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ja, gerne genommen ist immer die Handelsgesellschaft in Hongkong. Also eine Shell Company ohne irgendwelche Assets. Das heißt also, wenn ich Schadensersatzansprüche habe, gehe ich im Zweifelsfall leer aus, weil meine vertraglichen Ansprüche ins Leere gehen, weil ich gegen die Hongkonger Gesellschaft klagen muss, die Produktionsgesellschaft, wo letzten Endes die Assets und damit natürlich auch möglicherweise die Schadens- oder Befriedigungsmöglichkeiten liegen für meine Schadensersatzansprüche. Mit denen habe ich keine vertraglichen, kein Vertragsverhältnis und damit auch keine Ansprüche. Und die befinden sich in Mainland. Ja? Gern gemachter und oft gemachter Fehler.
Zu diesem Abschnitt möchte ich noch etwas mehr Wert für den KMU rausholen von Inhalt, weil, Emmy, weil ich denke, viele haben das Wissen nicht, wenn sie in eine bestimmte Industriesektor nach qualifizierten Partner suchen. Und meiner Empfehlung nach sollen sie auch ein bisschen mehr mit der chinesischen Suprastrategie der Industrie beschäftigen. Und kannst du in Kurzform vielleicht an paar Stichworte nennen, wie man, also welche diese Suprastrategie für die KMU wichtig sind, um sich da aus der in dieser Industrie so ein bisschen die Guidelines finden und dann entsprechend auch nach Partner zu suchen.
Danke für diese Frage und auch danke an meine Vorredner, weil da ausgezeichnete Punkte schon sind für diejenigen, die heute zuhören. Ich beschäftige mich ja viel mit Suprastrategie und mit interkulturellen auch Unterschieden. Und das ist einer der Dinge, die mir sehr häufig auffällt, ist auf der einen Seite chinesische Managementliteratur und Businessliteratur, aber auch politische Literatur, ist ganz, ganz häufig extrem strategisch. Also wenn wir uns das anschauen, es gibt irrsinnig viele Bücher über diese sogenannte Suprastrategie. Und da geht es darum, dass wir nicht nur kurzfristig in einem Quartal oder meinetwegen auch dieses eine Joint Venture planen, sondern chinesische Unternehmen und by the way auch der Staat, chinesische Unternehmen planen extrem langfristig. Und viele der Dachunternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, denen ist das wirklich nicht so ganz bewusst, wie langfristig diese Strategien sind. Daraus entstehen ganz häufig Missverständnisse beziehungsweise auch so ein bisschen naive Entscheidungen, wie ja auch gesagt worden ist, ne, diese fehlende Vorbereitung, weil man denkt, das klingt jetzt total super, das mache ich, aber man sieht nicht, schaut nicht wirklich gut genug hin, welche Rolle spiele ich denn für dieses Unternehmen, wenn wir in ein Joint Venture gehen? Was haben die eigentlich davon? Und warum wollen die jetzt mit mir in ein Joint Venture gehen und vor allem, was habe ich langfristig davon? Diese langfristige Planung ist ein wunderbares Tool, um sehr gute und langfristige Kooperationen zu machen, also das ist jetzt nichts Negatives, wenn man halt selber auch darauf vorbereitet ist. Und wenn man das aber nicht ist, dann passieren halt häufig Situationen, wie dass die deutsche oder auch die österreichische Seite sagt, das macht irgendwie nicht wirklich Sinn, was die tun. Warum verhalten die sich so? Warum halten die mich hin? Oder eben auch wollen jetzt sofort irgendwas machen. Und gerade da, das, was der Burkhard gesagt hat, nehmen Sie sich wirklich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit, gehen Sie davon aus, es gibt ein unterliegendes langfristiges Ziel. Und das ist bei fast jedem Unternehmen und bei fast jedem Joint Venture der Fall. Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie wirklich vor Ort, reden Sie mit den Leuten so viel, wie Sie können und versuchen Sie das so ein bisschen zu erspüren, worum geht's denen denn eigentlich? Wir haben da als im deutschsprachigen Raum so ein bisschen dieses Manko, möchte ich es nicht nennen, aber die Einstellung, wir sind halt sehr faktenorientiert, wir sind zielorientiert, wir wollen unser Ziel erreichen und wir vernachlässigen so ein bisschen diese zwischenmenschliche Perspektive, dieses zwischenmenschliche Hineinspülen und zwischen den Zeilen lesen, worum geht es denn denen eigentlich und in welche Richtung geht es hier mit dieser Kooperation oder könnte es gehen mit dieser Kooperation? Da schule ich ganz viel deutsche Unternehmen da wirklich hinzuhören und eben nicht nur Ziel und Daten und Fakten zu sich zu verlassen, sondern auch tatsächlich sich umzuschauen, das Firmengelände anzuschauen. Wer sind denn sonst noch Kooperationspartner? Wen gibt es noch in dieser Gegend? Und das, was du vorher auch gefragt hast, wie findet man Kooperationspartner? Auch hier wieder aus dieser interkulturellen Perspektive, man tut sich sehr, sehr schwer, in einer fremden Kultur gut zu ersehen, sind vertrauenswürdige Verhaltensweisen. Ja, ist ja schwer für mich zu sehen, ne, weil es ist ja so ein bisschen alles fremd. Das heißt, ich empfehle wirklich KMUs gerade am Anfang, wenn sie sich vielleicht noch nicht so gut auskennen oder wenn sie das Gefühl haben, eigentlich, wir sind schon eine Weile da, aber irgendwie so richtig gut funktioniert das noch nicht. Irgendwas ist da immer Sand im Getriebe. bitte suchen Sie sich irgendwelche Partner vor Ort. Suchen Sie sich oder auch generell Berater. Und das ist jetzt nicht, um Beratung zu verkaufen, sondern Sie sparen sich so viel Geld, Zeit und Ressourcen und Nerven, indem Sie diese Fehler einfach verhindern und indem Sie jemanden verwenden oder in Anspruch nehmen, der solche Sachen eben ein ganz gutes Gefühl dafür hat oder schon geschult ist zu sehen, ah nee, das kenne ich, diese Masche kenne ich schon. Oder auch, nein, das ist ein Zeichen für eine sehr, sehr ernsthafte Kooperationsanbahnung. Ich empfehle das wirklich, weil hier alles, was Sie da rein investieren, für Sie selber erstens die Erfahrung ist. Sie lernen ja dann davon. Es geht ja nicht darum, dass jemand das für Sie tut, sondern im besten Fall erklärt ein Berater ja auch, hey, auf das und das musst du schauen. Aber auch, Sie sparen sich so viel Zeit und Geld und Nerven.
Ja.
In dieser Richtung, ja.
Ja, also viel Zeit mitnehmen, aber viel Zeit hat der Oliver nicht. Er muss aus seiner Tätigkeit jetzt dringend raus. Habe ich jetzt hier eine Frage vor. Jetzt hat der Unternehmer aus Deutschland Zeit genommen, Geld genommen, nach China gegangen. Wie möchte er, Oliver, wie sollte der Unternehmer oder das deutsche Unternehmen von der chinesischen Partner sozusagen gesehen werden mit dem ersten Treffen? Welchen ersten Eindruck sollte man machen?
Grundsätzlich ein wunderbarer Indikator für das Interesse auf chinesischer Seite an der Kooperation mit dem potenziellen deutschen Partner ist, wer sitzt auf chinesischer Seite am Tisch? Ist das der Xiao Zhushou? Ist das der Praktikant? Ist das, also nichts gegen Praktikanten, aber ist das jemand mit Entscheidungsgewalt? Idealerweise sitzt da ein Chef. Sitzt da jemand, der auch wirklich diese Firma steuert, Entscheidungen treffen kann, CFO, CEO, welches Interesse ist da? Wie konkret wird gesprochen? Beim ersten Treffen sind das, glaube ich, gar nicht die entscheidenden Themen. Beim ersten Treffen geht es wirklich ums gegenseitige Beschnuppern und Kennenlernen und das auch einfach sehr pragmatisch. Ich glaube, da ist man manchmal auf deutscher Seite übervorsichtig, was das Zugehen auf chinesische potenzielle Partner geht, versus man auf chinesischer Seite da wesentlich flexibler ist, auch im Sinne von, okay, das ist ein Deutscher, das heißt, das ist erstmal verlässlich, ein bisschen langweilig, nicht so sozusagen leidenschaftlich wie jemand aus Frankreich und Spanien, aber wir wollen ja Verlässlichkeit, wir wollen Präzision, wir wollen jemanden, der mit uns ordentlich arbeiten kann, arbeiten möchte. Aber das muss nicht unbedingt diese Person sein. Ich glaube, da ist eine große Flexibilität da. Deswegen auf deutscher Seite gerne auch einen persönlichen Draht versuchen aufzubauen zu den Personen in dem Unternehmen. Man wird ja immerhin für ein paar Jahre auch gemeinsam etwas anstellen wollen. Und da braucht es eine gute Grundlage. Deswegen, das ist wichtig. Dann, wenn man sich nur auf Englisch unterhält, ist es zwar faktisch irgendwie möglich, Informationen rüberzubringen, auch schriftlich oder so im Gespräch, aber es gibt in bestimmten Branchen in China natürlich immer noch sehr wenige Personen, die auf einer Chefebene, weil die vielleicht auch älter ist, wirklich gut Englisch spricht. Das heißt, auch Chinesischkenntnisse im Unternehmen. Man muss selber als Chef nicht unbedingt gut Chinesisch können, das nicht. Ein paar Brocken, immer wichtig, aber natürlich jemanden haben, der für einen vor Ort in den Gesprächen zwischen den Zeilen liest, sehr gute Übersetzer. Für mich ein großes Thema, das in Deutschland Dolmetschen Chinesisch-Deutsch mittlerweile abgeschafft worden ist. Das ist strategisch eine große Katastrophe. Das werde ich auch der neuen Bundesregierung regelmäßig rüberschreiben und sagen, Leute, wir müssen auch in die Sprachkompetenz investieren. Und dann natürlich auch, wie man den Kontakt hält. Also geht man einmal hin pro Jahr, sieht sich einmal und das war's. Wie achtet man auf die kulturellen Gepflogenheiten, wenn Chinesisch neuer ist, dass man dann nicht gerade zu dem Zeitpunkt die Verträge rüberschickt und sagt, wir wollen jetzt übermorgen Feedback dazu, dass man auch entsprechend weiß, was Qingming hier ist oder andere chinesische Feste, wo die in China einen hohen kulturellen Stellenwert haben und wo man über kleine Gesten auch eine gewisse kulturelle Kompetenz spielen kann. Und ansonsten würde ich sagen, was wir in Deutschland manchmal noch nicht ganz so gut können, wie das längst in China der Fall ist, ist Ökosystemdenken, dass man bei chinesischen Unternehmen sehr vernetzt denkt, hier ist das Produkt, hier ist die Lieferkette, aber wie ist das im größeren Kontext eingebettet? Und letzter Punkt, Parteidokumente sind nicht nur für kommunistische Parteimitglieder zum Studium, das ist auch sinnvoll für deutsche Unternehmen, weil darin große politische Rahmenbedingungen gesetzt werden, nach denen sich viele Unternehmen orientieren müssen oder auch können. Das heißt, der große Grid und dann China ist groß und divers, verschiedene Regionen haben verschiedene Spielregeln und bestehen verschiedene Möglichkeiten. Nur weil etwas in Shanghai nicht mehr möglich ist, heißt das nicht, dass man es nicht mal in Jiangxi oder in anderen Provinzen versuchen kann. Jetzt tut es mir sehr leid, ich muss mich leider verabschieden.
Ja, vielen Dank, Oliver. Dir noch alles Gute in deinem Tun und Machen heute. Und wir machen eine kurze Pause, dann beschäftigen wir uns wirklich noch mit dem Thema, wie spreche ich mit dem chinesischen Unternehmer oder mit dem Partner an.
Hallo allerseits, vielen Dank an China-Team für die Möglichkeit, dieses Jahr als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer. Seit über 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
James, wir wollen ja von der anderen Seite auch nochmal verstehen, nämlich in der Situation, wie spreche ich potenzielle Partner an? Wie würde ein chinesisches Unternehmen europäischen Partner ansprechen? Haben Sie auch Probleme? Haben Sie irgendwie Bedenken? Was ist da das Verhalten von der chinesischen Seite? James, du bist gemutet.
Interessante Frage, danke. Vertriebler weltweit sind hartnäckig und sprechen mit jedem, der nach einem Geschäft reicht. Aber hier geht es um mehr als nur entfernte Beziehungen. In der Regel erfolgt erst der erste Kontakt entweder über einen professionellen Vermittler oder über eine andere Person, oft mit weniger Erfahrung. Selten wendet sich ein chinesisches Unternehmen direkt auf Unternehmensebene an einem europäischen Partner, es sei denn, man kennt sich bereits gut. Selbst in einigen langjährigen Geschäftsbeziehungen brauche beiden Seiten jemanden, der in erster Kommunikation und bei der Suche nach Geschäftslücken und Synergien berät. Es ist quasi eine Ehrenzutritt. Das ist meine Erfahrung.
Das ist sowas wie ein Vermittler oder denkst du an, also der sozusagen in der Mitte steht, beide Seiten kenne und da organisiert, also ein Kennenlernen-Gespräch und sowas?
Es ist, ich finde, in der Tat, die zweite Art von Mensch ist, bringt Erfolg. Der Vermittler ist wie ein Vertriebler normalerweise sehr professionell, sehr, sehr slick, aber nur laut dem Kontrakt, laut dem Vertrag. Und nach dem verträglichen Klauseln erfüllt sind, ist er weg und dann müssen die zwei Partner, lassen die zwei Partner in dem Zimmer gemeinsames Verständnis.
Ja, also nach meinem Verständnis, es gibt ja schon Vermittler, ne? Also zum Beispiel AHK oder Handelskammer, die sind in einer gewissen Weise quasi auch als Vermittler tätig, aber die sind natürlich auch weitere in dieser deutsche Community drin. Natürlich haben sie von ihrer Aktivität, da kennen sie auch ein paar hier in Japan. Also, aber wie kann man wirklich nach wirklich chinesischen Vermittler finden, um aus dieser deutschen Bubble rauszukommen, aus der deutschen Wirtschaftsbubble rauszukommen, um die wirkliche sozusagen chinesische Partner zu finden? James, du bist da, glaube ich, noch mehr verzahnter mit den chinesischen Unternehmen. Wie machst du das, wenn du jetzt einen chinesischen Partner suchen möchtest? Wie gehst aus der deutschen Bubble raus oder europäischen Bubble raus?
So, Leute wie Shalong und ich sind oft in diese Vermittlungsrolle, aber mehr als, eine dritte Partner der Beziehung, als nur ein Einführer. Und es gibt viele Chinesen, die schon in Deutschland studiert, gearbeitet, gewohnt, verheiratet, alles haben. Und noch nach China zurückgegangen, die Kultur und Geschäftsumwelt in China über die letzten 20, 30 Jahre sehr, sehr stark sich geändert hat. Und diese Geänderungsgeschwindigkeit bleibt immer schnell. So ist es immer ganz wichtig, dass solche Leute ein Fuß auf dem Grund auf beiden Ländern hat. Und die bringen viel, viel Wert auf jede Partnerschaft. Eben Joint Venture, die schon 20 Jahre lang gegründet wird, gibt es immer noch Unverständnis zwischen Hauptsitz und chinesischen Partner. Oder eben, wenn die diese sogenannten Wufi sind, zwischen dem lokalen Management und Hauptsitz. So ist es immer wichtig, jemand, der eine große Blickwinkel hat, zu involvieren.
Ja, Rainer, wenn du jetzt als Vermittler agieren würdest und ein erstes Treffen organisieren würdest zwischen einem deutschen mittelständischen Unternehmer als deinem Mandanten und einem möglichen chinesischen Partner, die du direkt kennst oder über Umweg kennengelernt hast, wie würdest du das erste Treffen organisieren? Ist es ein Abendessen oder ist es ein offizieller Besuch oder ist es bei dir im Büro oder wie würdest du das am besten organisieren?
Ich finde,
also normalerweise findet das bei uns in der Kanzlei statt, im Rahmen von Besprechungen des Vertrags oder der Vertragsanbahnung. Und wir haben eben viel über Verständnis gesprochen und zum gegenseitigen Verständnis gehört natürlich auch das Verstehen und damit sind wir wieder bei unserem Titel Lost in Translation. Was bei uns immer ganz wichtig ist, dass wir eigene Übersetzer haben und zwar jetzt nicht externe Übersetzer, die dann für unseren Mandanten übersetzen, sondern das machen die unsere beziehungsweise meine chinesischen Kollegen. Die kennen sowohl das Unternehmen, die kennen die Industrie, die kennen die Unternehmer, unseren Mandanten. Und die haben letzten Endes auch das wichtige oder das entscheidende Sprachgefühl. Ich glaube, Emi hat es vorhin erwähnt. Meint der Gegenüber das ehrlich? Meint er das ernst? Spielen die wieder irgendwelche Rollen? Oder besteht da ein ernsthaftes Interesse? Also trotz der 28 Jahre China maß ich mir nicht an, die gleiche Sensibilität zu haben wie die chinesischen Kollegen, die bei der Sprachwahl etc. etc. Alles, was bei einem persönlichen Gespräch und gerade deswegen ist auch das persönliche Gespräch in der Videokonferenz vorzuziehen, alles, was bei einem persönlichen Gespräch mitschwingt, Interesse zeigt oder eben auch Desinteresse zeigt, das versuchen wir unserem Mandanten, der uns kennt und uns vertraut. Vertrauen ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor neben der Kenntnis zu vermitteln. Das machen wir natürlich dann neben den Gesprächen oder nach den Gesprächen, aber in der Regel findet das bei uns in der Kanzlei statt. Ja, da mag es dann anschließend die berühmten Abendessen geben, aber in der Regel sitzen wir uns gegenüber und versuchen, und das ist von unserer Seite aus das Wichtigste, herauszufinden, was ist die intrinsische Motivation des Partners auf der anderen Seite, was will der oder die, wo kommen die her, wo wollen sie hin und wie wollen sie dahin. Das sind im Grunde genommen die entscheidenden Fragen. Die muss ich versuchen, in dem Gespräch mit dem Unternehmer, mit dem chinesischen potenziellen Kooperationspartner herauszufinden. Der wird natürlich nicht alles offen auf den Tisch legen, aber auch da, ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, müssen wir vielleicht ein bisschen unsere deutsche Zurückhaltung ablegen und ganz offen fragen. Also wir müssen da uns jetzt nicht welchen chinesischen Regeln anpassen.
Genau in dem Punkt würde ich auch von Amy wissen, weil das hat ja Oliver schon vorhin kurz gesagt, aber wie würdest du deutsche Unternehmer empfehlen, in dieses erste Meeting zu gehen und welche Art von Eindruck sollte er auf den chinesischen Partner machen?
Super, vielen lieben Dank. Ich wollte auch gerade noch ganz kurz an Reinhard anschließen, weil ich das ganz, ganz, ganz wichtig finde, auch wie du das gesagt hast, ne, ob sie jetzt eine Rolle spielen oder ob sie das ernst meinen. Ich empfinde das auch nicht so sehr als Rolle spielen, sondern was wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass Chinesen im Business-Kontext, auch im persönlichen, aber vor allem im Business-Kontext, ja ganz, ganz viele implizite Regeln haben des Gesichtswahns. Also wie kann ich auch zum Beispiel schonend Nein sagen? Wie kann ich schonend sagen, das ist jetzt eigentlich nichts mehr für uns? Wie kann ich schonend sagen, klingt ja total super, aber ich will das jetzt nicht, ich kann das nicht entscheiden, weil mein Chef muss. Also es gibt ja wahnsinnig viele Situationen, wo es auf chinesischer Weise sehr viele extrem implizite Regeln gibt der Gesprächsführung, die ich aber natürlich so jetzt meinem Gegenüber nicht sagen kann. Chinesen untereinander wissen das alle. Da ist es total klar. Also da geht es nicht mal mehr um Rolle spielen, das ist einfach höflicher Umgang. Und genau das zu verstehen, genau dafür braucht man jemanden, der dabei ist. Und was du jetzt gefragt hast, wie kann man einen guten Eindruck machen, ist natürlich das, was wir auch ganz am Anfang angesprochen hatten. Wir sind ja aus dem deutschsprachigen Raum und viele Chinesen wollen ja mit deutschen oder österreichischen oder Schweizer KMUs kooperieren, weil sie ja bestimmte Qualitäten suchen und achten. Und das ist unter anderem unsere Verlässlichkeit, unsere Qualitäts Orientierung. Nennt man es Perfektionismus oder auch einfach sehr großes Auge für den Detail und für Qualität. Das ist ja das, was sie wollen. Das heißt, das sollte man auch wirklich ausstrahlen und das sollte man auch zeigen, implizit in dem, wie man sich verhält, wie verlässlich man ist. Aber darüber hinaus auch ganz wichtig, außerhalb dieser Qualitäten, ein wirkliches und ernsthaftes und greifbares Interesse und Verständnis für den chinesischen Gegenüber. Das ist für die Kultur einerseits, das ist für die Sprache, das ist für die Person. Auch das, was vorher erwähnt worden ist, das klingt immer so ein bisschen so wie so kleine Symbole, aber wirklich ein paar Worte auf Chinesisch zu lernen. Das ist eine symbolische Geste von, ich komme auf deine Seite, ich interessiere mich für das, was du tust. Das Interesse am Gegenüber zu zeigen zum Beispiel, auch ein bisschen ein paar Fragen zu stellen, die jetzt nicht unmittelbar den Vertrag betreffen zum Beispiel. Diese Offenheit und diese auch Kompromissbereitschaft und Flexibilität auch in einer gewissen Hinsicht zu zeigen. So, ich bin kompromissbereit, ich bin flexibel, ich kann auf dich eingehen, aber bei meinen Grundwerten, die, um die es mir geht, da bin ich quasi, da vertrete ich diese Verlässlichkeit und diesen Perfektionismus, weil da haben wir the best of both worlds. Und ich glaube auch, wenn wir so eine Basis schaffen, das sind auch die besten Kooperationen.
Ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, genau, dass man auf Augenhöhe bleibt. Und ich finde, manche Situationen, die deutsche Seite findet nicht das richtige Einstellung zu der chinesischen Partner. In einer gewissen Zeit früher, sage ich mal früher in Anführungsstrich, ist man relativ arrogant gegenüber der chinesischen Partner. Heute, die ganzen Medien sprechen die Technologiestärke von China, jetzt stapelt man wieder zu tief. Das ist, ich glaube, beides ist nicht richtig. Man muss das richtige Niveau finden, um auf Augenhöhe auf die nächste Phase zu gehen. Und eine kurze Pause, dann machen wir noch weiter.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, jetzt hatten wir in dem dritten und letzten Kapitel ein Thema, wie sondiere ich die Kooperation in der frühen Phase. Wichtig ist, dass natürlich, hat James schon gesagt, man muss den Entscheider finden, oder das war der Oliver. Aber meine Frage an James ist, wie findest du einen Entscheider aus der chinesische Organisation oder aus einer Delegation, aus einem Meeting? Wer ist der Entscheider? Was ist dein Rat?
Gute Frage. Bei KMU, der chinesischen KMU ist relativ einfach. Der Eigentümer normalerweise ist der Machtträger. Aber es gibt auch mehr komplexe Firmen wie die Gruppen sowie die staatlichen Unternehmen, wo man mehrere parallele Machtstruktur innerhalb die Firma oder Unternehmen hat. Hier ein Tipp. Folgen Sie dem Geld.
Okay.
Wenn nicht in Meetings, dann spätestens beim Mittag oder Abendessen lernen Sie die Finanzchef oder beziehungsweise Chefin kennen, sehr oft eine Frau ist. Sie ist sozusagen die mächtige Türhüterin. Aber achten Sie auf Ihre Körpersprache. Daran erkennen Sie, wer wirklich das Sagen hat. Behandeln Sie den Chef wie einen König. Dann bekommen Sie, was Sie brauchen. Schmeichelei öffnet alle Türen. Und mit etwas Fingerspitzengefühl wird es überzeugt sein, dass ihre Ideen eigentlich seine eigene ist und alle sind zufrieden.
Wunderbar. Rainer, nachdem du weißt, wer der Entscheider ist, was würdest du den Unternehmer aus Deutschland noch empfehlen, noch über das Unternehmen zu wissen? So eine Art Background-Ermittlung oder wie macht man das am besten?
Also so viel wie möglich, nicht nur in die erste Gesellschafterebene reinzuschauen, sondern soweit das vorhanden ist, gegebenenfalls noch ein bisschen tiefer. Nicht nur damit ich weiß, wer gegebenenfalls an den Entscheidungsfindungen auf der chinesischen Seite beteiligt ist, sondern ganz wichtig, das kann ja auch rechtliche Implikationen haben. Also wir hatten gerade wieder einen Fall, da war auf der dritten oder fünften Ebene von Beteiligungen, die stark verschachtelt waren, ein Municipal Government, die Stadtregierung mit als, ich glaube, 25% Shareholder gehabt. Wenn ich weiß, dass der Staat, beziehungsweise in dem Fall eben staatliche Regierung mit im Joint Venture oder in einem potenziellen Joint Venture mit drin sind oder in einem Vertrag mit drin sind, dann sollte ich das bei der Rechtswahl beziehungsweise bei der bei dem Streichlichtungsmechanismus beachten. Ja, also wenn ich weiß, die Stadtregierung ist mit drinne im Boot, und ich gehe vor Ort vor ein ordentliches Gericht, kann ich mir ausrechnen, dass ich zumindest ein großes Risiko habe, kein neutrales Urteil zu bekommen, wenn es zu einem Streit kommen sollte. In dem Fall wäre angesagt, eine Schiedsgerichtsvereinbarung zu treffen und dann irgendwo zu einem unabhängigen Schiedsgerichtsinstitution, Hongkong, Singapur oder wo auch immer hinzugehen, um zu gewährleisten, dass ich ein neutrales Urteil bzw. Schiedsgerichtsurteil bekomme. Es geht also nicht nur ums reine Wissen, sondern es geht tatsächlich auch um rechtliche Aspekte.
Ja, ein weiteres Thema, wenn man die Kooperation aussichtsreich findet, dass man eine Absichtserklärung schreibt, das Thema schaffen wir nicht mehr zu behandeln mit der Reine, aber ein Thema möchte ich gerne mit Emmy nochmal besprechen, was man meint. Das ist irgendwie ein herausgeschmissenes Geld, ist gerade keine kurzfristige Erfolgsaussicht. Wie sollte man der chinesischen Seite eigentlich signalisieren?
Ja, also ich meine, das kommt ja auch ständig vor und das ist auch ganz normal. Es können auch nicht alle Interessen immer zusammenpassen oder man kommt eben bei so einem Check drauf, nee, eigentlich ist das ein bisschen zu komplex oder wie auch immer. Also was ich deutschsprachigen möchte ich sagen, weil wir richten uns ja an die Dachregion, was ich an deutschsprachige KMUs immer empfehle ist, ja nicht die deutsche Direktheit. Also ja nicht, nee, das geht für uns nicht, weil ABC. Das funktioniert tatsächlich eigentlich so gut wie gar nicht, weil das auf der chinesischen Seite als sehr konfrontativ und negativ wahrgenommen wird und diese Zusammenarbeit ist dann auch wirklich für immer wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Auch chinesische Unternehmen eigentlich immer machen, ist zu schauen, dass man die Kooperation an sich mal so einfach am Laufen hält, also einfach die Connection auch beibehält, aber gute neutrale Gründe findet, warum das halt jetzt gerade nicht funktioniert. Ja, also irgendwelche neutralen Gründe, und da sind wir wieder bei der Rolle, die der Rainer vorher erwähnt hat. Ist das jetzt Schummeln oder ist das jetzt einfach sehr höfliches, gesichtswahrendes Verhalten? Das kann man jetzt hier streiten, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass das am besten funktioniert. Also bleiben Sie super höflich und freundlich in der Connection, also die persönliche, die Connection, der Kontakt, der muss positiv bleiben. Also wie man untereinander agiert, muss positiv bleiben und dann neutrale Gründe suchen, warum das halt jetzt momentan nicht geht, sei das andere strategische Ausrichtungen oder momentan das Budget nicht vorhanden oder keine Ahnung,
Dankeschön,
was auch immer Andy. Halt für Ihre Situation stimmt, aber bitte seien Sie nicht, nee, geht nicht, weil wir haben herausgefunden.
Da habe ich hier jetzt eine neutrale Begründung, dass wir heute jetzt nicht mehr weitermachen, weil die Zeit um ist. Und vielen Dank an alle, dass ihr daran teilgenommen habt. Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder am 12. Juni 25. Ein weiteres Thema für jegliche Zusammenarbeit oder für chinesischen Erfolg in der Markt. Braucht man Ressourcen, also da sprechen wir über das Thema zwischen Hightech und Überalterung, wie sich der Arbeitsmarkt verändert. Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder. Und in dem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute bis dahin und bis ein nächstes Mal.
Dankeschön, danke fürs
Danke, Zuhören. Tschüss.
Bis ja long.
Danke.
Danke für die Teilnahme an alle ZuhörerInnen.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.